Zum ersten Mal seit langem war die Familie wieder vollzählig versammelt. Friedrich hätte sich gefreut, dachte Theresa von Hartung und kämpfte für einige Augenblicke mit den Tränen. Über 40 Jahre lang waren ihr Mann und sie verheiratet gewesen. Doch vor 2 Jahren hatte der Allmächtige im Himmel ihn zu sich gerufen. Dieser Verlust schmerzte sie noch immer. Um ihre trüben Gedanken zu vertreiben, sah Theresa ihre Kinder und Enkel an. Ihr gegenüber saß ihr Sohn Theodor, der neue Besitzer der Hartung-Werke. Er war ein großer, schlanker Mann, Anfang 40, der ihrem Vater ähnlich sah, dem einstigen Freiherrn auf Steben. Doch anders als dieser konnte Theodor gut wirtschaften und zählte zu den erfolgreichsten Fabrikbesitzern in Berlin. Rechts von Theodor saß dessen Ehefrau Friederike, eine schlanke Frau mit einem ebenmäßigen Gesicht und Augen, denen so leicht nichts entging. Neben ihr hatten die Kinder der beiden Platz genommen, aufgereiht nach dem Alter. Zuallererst Fritz, der dem Vater im Werk hätte nachfolgen sollen, sich aber entschieden hatte, Offizier zu werden. Die Uniform stand ihm auch besser als seinem Bruder Egolf, der noch studierte, jedoch bald in die Firma eintreten und den Vater unterstützen würde. Nach ihm kam Theodor Junior, oder Theo, wie er genannt wurde. Auch er studierte noch, um später Geistlicher zu werden. Theresa lächelte, als ihr Blick zu Theodors und Friederikes 3 Töchtern weiterglitt. Früher hatte ihr Mann ein wenig gespottet, ihre Schwiegertochter gebäre ihre Kinder mit militärischer Präzision. Die 3 Jungen waren nämlich jeweils genau 15 Monate auseinandergeboren worden. Nach 3 Jahren Pause waren dann jeweils wieder mit 15 Monaten Abstand die 3 Mädchen Auguste, Lieselotte und Silvia zur Welt gekommen. Auguste würde im nächsten Jahr in die Gesellschaft eingeführt werden. Noch besuchte sie, ebenso wie ihre Schwestern, die höhere Töchterschule von Frau Behrens. Auf derselben Schule waren einst auch Friederike und Theresas Tochter Gunda gewesen. Beim Gedanken an Gunda rann eine Träne über Theresas Wange und sie richtete rasch ihren Blick auf die andere Seite der Tafel. Dort saß Gustav von Gentsch, ihr Schwiegersohn, mit seiner 2. Ehefrau Malvine. Gustav war ein schöner Mann mit edlen Gesichtszügen, blonden, langsam ergrauenden Haaren und Augen so blau wie der Sommerhimmel. Ihre Tochter hatte 9 glückliche Jahre mit ihm verlebt und in der Zeit die Söhne Otto und Heinrich geboren. Die Geburt des 3. Kindes, Viktoria, hatte sie das Leben gekostet. Theresa betrachtete Viktoria, die mit ihren 17 Jahren genauso alt war wie Theodors älteste Tochter Auguste, sich aber in ihrem Benehmen deutlich von der wohlerzogenen Cousine unterschied. Im Augenblick saß Vicky, wie sie genannt wurde, schief auf ihrem Stuhl und achtete nicht auf das mahnende Hüsteln ihrer Stiefmutter. Gustav hatte Malvine geheiratet, um seinen Kindern eine neue Mutter zu geben. Von Leidenschaft oder gar Liebe war dabei nicht die Rede gewesen. Theresa ahnte, dass er im Herzen noch immer um Gunda trauerte und seine 2. Ehe als Pflicht ansah. Trotzdem hatte seine Frau ihm mit Karl und Waldemar 2 weitere Söhne geschenkt, von denen der Ältere bereits aufs Gymnasium ging. Sein Bruder würde ihm im nächsten Jahr folgen. Die nächsten am Tisch waren Theresas jüngste Tochter Charlotte, Verwitwete von Harlow, und deren Zwillinge Eike und Dagmar. Mittlerweile war sie 33, mit einem guten Auskommen und führte für Theresas Gefühl ein zu freies Leben. Während die Familie die Musterung der Matriarchin schweigend über sich ergehen ließ, wurde aufgetragen. Noch immer überwachte Adele Klampt das Personal wie ein Cerberus. Theresa hätte es ihr gegönnt, einen ruhigen Lebensabend zu verleben, doch in der Beziehung war mit ihr nicht zu reden. »Wer rastet, der rostet, gnädige Frau«, hatte Adele behauptet. In der Hinsicht war Adele noch immer die robuste Bauerntochter, die vor mehr als 5 Jahrzehnten nach Berlin gekommen war. Verwundert, wohin ihre Gedanken sich verirrten, nahm Theresa ihren Löffel zur Hand, um die Suppe zu essen. Viktoria flegelte sich gelangweilt auf ihrem Stuhl. Sie hasste dieses düstere Schweigen bei den Mahlzeiten und empfand es als Folter, so lange sitzen bleiben zu müssen, bis als letzter Gang das Dessert serviert wurde. Es handelte sich um eine Eisbombe nach Fürst-Pückler-Art. Das Stück, das Vicky erhielt, war groß genug, um sie halbwegs auszusöhnen. Auch sonst hatte es besser geschmeckt als zu Hause. In der Hinsicht merkte man, dass man sich hier in der Hauptstadt des Reiches aufhielt. Ihr Vater war erst in diesem Jahr vom Westfälischen nach Berlin berufen worden und sie kannte die Berliner Verwandtschaft nur von gelegentlichen Besuchen. Vicky leckte sich die Lippen und lehnte sich zurück. »Kannst du nicht gerade sitzen?« flüsterte ihr Bruder Otto. Laut zu werden wagte er nicht, um die Großmutter nicht zu verärgern. Auch Gustav von Gensch beließ es bei zornigen Blicken. Er beschloss jedoch, seiner Tochter einige deutliche Worte zu sagen, sobald sie wieder zu Hause waren. Es war eine Schande, wie Vicky sich benahm. »Liebste Mama, hast du etwas dagegen, wenn Gustav und ich in den Rauchsalon gehen?« fragte Theo, als abgetragen worden war. Theresa sah ihn erstaunt an, denn Theo rauchte nur selten und auch Gustav war nicht gerade als Freund des Zigarrenkonsums bekannt. Die ernsten Mienen der beiden zeigten ihr jedoch, dass es etwas gab, über das die beiden Männer unter vier Augen reden wollten. »Gerne«, sagte sie daher. Während die beiden Männer im Rauchsalon verschwanden, führte Theresa die anderen zu ihrem privaten Salon. Sie bat, alle Platz zu nehmen. »Ich freue mich, dass ihr zu mir gekommen seid, um mir eine Freude zu machen.« »Aber Mama, das ist doch selbstverständlich«, antwortete Charlotte, die nur selten zu Besuch kam, weil sie oft auf Reisen war.
»Auch ich finde es selbstverständlich, Frau von Hartung«, erwiderte Malvine.
Zwar hatte Theresa ihr das Du angeboten, doch sie war es so gewöhnt, die Eltern und auch ihren Mann mit Sie anzusprechen, dass sie es nicht gewagt hatte, auf das Angebot einzugehen. Mit einem leisen Seufzer dachte Theresa, dass Gustavs zweiter Frau ein wenig mehr Selbstbewusstsein gut anstehen würde. Victoria hätte eine festere Hand gebraucht. Doch Malvine vermochte sich bei dem Mädchen nicht durchzusetzen. »Komm zu mir«, befahl sie Victoria und wies auf den Stuhl neben sich. Vicky zögerte einen Augenblick. Bei ihrer Stiefmutter hätte sie sich in mindestens der Hälfte der Fälle geweigert, ihr zu gehorchen. Dies war jedoch die Mutter ihrer Mutter. Daher trat sie näher und ließ sich auf dem Stuhl nieder.
»Vielleicht können Sie diesem Kind ins Gewissen reden«, sagte Malvine mit einem Seufzen. »Wie oft habe ich Victoria schon gesagt, sie solle sich so benehmen, wie es einem Mädchen ihres Alters und ihrer Herkunft zukommt, aber sie hört einfach nicht auf mich.«
»Du solltest deiner Stiefmutter gehorchen«, tadelte Theresa ihre Enkelin. Vicky stülpte trotzig die Lippen nach vorne, ohne etwas zu sagen. »Ich finde, Vater sollte öfter die Rute zur Hand nehmen, um Victoria zur Vernunft zu bringen«, erklärte Otto von Gensch in einem Tonfall, der zeigte, dass es wenig Liebe zwischen ihm und seiner Schwester gab. »Schläge nützen wenig. Ein Kind muss man mit Liebe aufziehen«, sagte Friederike traurig und strich Vicky mit der Hand über die Wange. Dabei betrachtete sie das Mädchen eindringlich. Obwohl sie erst 17 Jahre alt war, entwickelte Vicky sich bereits zu einer Schönheit, wie man sie nur selten sah. Ihr Haar glänzte wie Gold, ihr Teint war so rein wie Milch und die Augen leuchteten wie zwei blaue Sterne. In gewisser Weise ähnelte sie ihrer Mutter Gunda, doch ihre Züge wirkten noch feiner. Diese Mädchen würden die Herzen nur so zufliegen.
»Wir mussten Victoria erneut aus dem Internat zurückholen. Sie störte den Unterricht, gab den Lehrerinnen freche Antworten und zwang der Tochter des österreichischen Generals Graf Hollenberg ein Handgemenge auf, bei dem diese ein blaues Auge davon trug«, klagte Malvine eben.
Um die Lippen Friederikes zuckte der Anflug eines Lächelns. In ihrer Jugend hatte sie Franz Josef von Hollenberg erlebt und als unerträglich arrogant empfunden. Für sie war es daher kein Wunder, dass Vicky mit dessen Tochter aneinander geraten war.
»Kannst du Gustav nicht doch dazu bewegen, uns Victoria zu überlassen? Zu zweit werden Mama und ich gewiss mit ihr fertig«, sagte sie zu Malvine. »Soll das heißen, dass ich in ihren Augen nicht dazu in der Lage bin, sie zu erziehen?«, fragte diese pikiert.
»Aber nein, natürlich nicht«, antwortete Theresa, obwohl sie genau das dachte. »Meine Schwiegermutter meint, dass es für Victoria von Vorteil wäre, mit ihren Cousinen zusammen zu sein, um sich an ihnen ein Beispiel nehmen zu können«, antwortete Friederike mit einem nachsichtigen Lächeln. Auch sie wusste, dass Malvine gegen den Trotzkopf Vicky auf verlorenem Posten stand. Malvine schüttelte den Kopf.
»Darauf wird Gustav sich nicht einlassen. Victoria ist seine Tochter und sie hat zu gehorchen.«
Im Rauchzimmer hielt Theodor von Hartung seinem Schwager die Zigarrenkiste hin und wählte sich dann selbst eine Zigarre aus. Anschließend saßen sie mehrere Minuten schweigend da und sahen den Rauchringen nach, die sie in die Luft bliesen. Man sollte meinen, dass mit der Zeit alles besser wird. Theodor durchbrach die Stille. Es wieseln zu viele Laffen um seine Majestät herum, insbesondere Speichellecker und Nachplapperer, die nichts wissen und nichts können. Aber die großen Herren ziehen die Fäden zu ihren Gunsten und zu denen ihrer Verwandten, antwortete Gustav von Gentsch voller Groll. Vor allem sind diese Herrschaften gierig. Theodor atmete tief durch und legte seine nur wenig angerauchte Zigarre beiseite. Letztens wurde eine meiner Tuchlieferungen an die Armee wegen angeblich schlechter Qualität bekrittelt und man behielt ein Viertel des vereinbarten Preises ein. Es handelte sich jedoch um ein Tuch von ebensolcher Qualität, wie ich sie immer liefere. Und ich bin sicher, dass das Geld, welches man mir vorenthalten hat, nicht in die Kassen des Reiches, sondern in die Taschen einiger weniger Männer gewandert ist. Theodors Anklage wog schwer, warf er doch den Männern, die über die Heereslieferungen entschieden, nicht nur Bestechlichkeit, sondern auch Betrug und Unterschleif vor. Als Beamter hätte Gustav vehement widersprechen müssen. Stattdessen nickte er mit verkniffener Miene. Diesen Eindruck habe auch ich gewonnen. In den letzten 3 Jahren wurde meine Amtsführung als Landrat immer häufiger kritisiert. Man hat mich aufgefordert, zusätzliche Summen zu erheben. Da ich mich weigerte, hat man mich von meinem Posten abberufen und nach Berlin geholt. Angeblich sollte ich befördert werden. Doch man hat mich mit einer nachrangigen Stelle im Ministerium abgefunden. Es weht ein scharfer Wind durch Berlin, durch Preußen und das gesamte Reich, fand Theodor und starrte gegen die Wand. Jetzt rächt es sich, dass ich vor allem auf Heereslieferungen gesetzt habe. Es erschien mir verlockend, jedes Jahr ein gewisses Maß an Uniformstoffen anfertigen zu können, ohne mir über den Absatz Gedanken machen zu müssen. Wenn man mir jedoch öfter Preisabschläge zumutet, wird es ein Zuschussgeschäft und ich werde die Produktion zurückfahren müssen. Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen, Schwager, antwortete Gustav mit bedrückter Miene. Doch dafür ist mein Einfluss im Ministerium zu gering. Entscheiden können nur Männer wie mein direkter Vorgesetzter Dravenstein, der angesichts seiner beschränkten Fähigkeiten nur durch Vetternwirtschaft auf diesen Posten gelangt sein kann. Theodor verstand den Unmut seines Schwagers. Fast 2 Jahrzehnte hatte dieser wie ein kleiner König in einem westfälischen Landkreis geherrscht und musste sich nun vor Hofschranzen verbeugen, die sie beide aus vollem Herzen verachteten. Man sollte diese Leute weniger verachten als fürchten, korrigierte er sich und besprach mit Gustav, was sie selbst dagegen unternehmen konnten. Sie kamen zu keinem Ergebnis, denn sie kannten weder die Männer, die hinter diesen Aktionen steckten, noch wussten sie, wie diese zu bekämpfen waren.